Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zur Sendung.
Die Tiertherapie gehört zu den Geschäftsideen, die mir nicht jedermann empfehlen kann. Schwer verdientes Geld, viele inkontinente und malkontente Tiere. Was man in diesem Job braucht, sind philanthropischer Charakter, Disziplin und Selbstüberwindung, wie sie schon von den alten Griechen gepredigt wird, von Antisthenes bis Zenon. Psychisch verwirrte Tiere sind nicht viel anders als wir, das hätte ich mir denken können. Aber in Dentalsohn pekuniäre Bedrängnis verliert man leicht den Überblick. Die Affäre mit dem Windspiel der edlen Barsoi-Hündin Elvira Tamara, die Dame und ihr Hündchen erschienen pünktlich begleitet von einem Chauffeur in schwarzer Lederkluft. Der führte den Hund, ein Tier, dieser Barsoi, das mich stark an ein exotisches Insekt erinnerte. Dürre Beine, Wespenteilche mit dem Brustraub eines Herkules und der Kopf, lang gestreckter Schädel, wie von Brancusi oder Zadkin, entworfen in einer hoffnungslosen Nacht.
Wir haben die traurige Nachricht erhalten, dass Ingomar von Kieseritzky verstorben ist. Am 21. Februar 1944 wurde er in Dresden geboren und er gehörte seit 1998 der Akademie der Künste in Berlin an. Ingomar von Kieseritzky war Verfasser experimenteller Prosa und er gehörte zu den produktivsten Hörspielautoren unserer Zeit. Im Studio ist mein Kollege Hubert Winkels. Herr Winkels, ein sehr produktiver Autor, aber in letzter Zeit wurde es still um Ingomar von Kieseritzky. Wer war er und vielleicht auch, warum hat man so wenig von ihm gehört in der letzten Dekade?
Ja, man muss regelrecht an ihn erinnern heute. Zur Zeit, als ich studiert habe in den 70er und frühen 80er Jahren, war Ingomar von Kieseritzky jedenfalls in den kulturwissenschaftlichen Fakultäten überall präsent, was, glaube ich, im Nachhinein gesehen damit zu tun hat, dass er eine sehr, vom Ansatz her, sehr formalistische Prosa schrieb, auf Sinn verzichtete, beziehungsweise alle Sinnangebote vernichtete, wo sie auftauchten, ob die religiöser Natur waren, gesellschaftspolitischer Natur waren, moralischer Natur waren. Er war ein großer Zerstörer. Mit seinem Witz, mit seiner Belesenheit, mit seiner Bosheit setzte er alles daran, Haltepunkte, Orientierungen, Sinnangebote nicht zu dekonstruieren, sondern wirklich zu destruieren. Und das war damals Hochzeit der Linguistik, der Semiologie, des französischen Strukturalismus natürlich auch gerade en vogue. Ja, die 1860er bekämpfen die Sinnangebote, Utopien, Gesellschaftspanoramen für die Zukunft. All das, er machte das unabhängig davon, das merkte man. Er hatte keine direkte Referenz, vielleicht mal zu Wittgenstein, aber jetzt nicht zu Saussure, Barthes, Foucault. Aber das traf sich gut. Und da war er ein großer Held der damaligen Zeit. Er kam aber aus einer noch früheren Zeit. Ganz zugespitzt gesprochen, ein wenig würde ich sagen, aus der Heißenbüttel-Schule. Helmut Heißenbüttel, großer experimenteller Autor nach dem Krieg, war Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und hat da Hörspiel und Feuilleton jahrelang betreut, auf höchstem Niveau überhaupt, würde ich sagen, nach dem Krieg im deutschen Radio. Und da hat Kieseritzky angefangen, auch mit Hörspielen. Daraus sind dann Romane geworden, später auch umgekehrt. Also das ist nochmal eine andere Tradition seines Herkommens.
Die Lust am Sprachspiel, auch der Verzicht auf Sinn, sagen Sie. Wir haben ja jetzt eingangs einen Ausschnitt aus seinem Roman Traurige Therapeuten gehört. Darin gibt es einen Erzähler, der heißt Arthur Singram und der leitet ziemlich vergeblich eine Praxis für verhaltensgestörte Kleintiere. Sie sagen, die Romane erzählen eigentlich nichts. Wie hat man sich das denn vorzustellen?
Ja gut, in diesem Fall hat man schon mal ein absurdes Setting. Der Tierebeobachter ist selber in einem schweren, melancholischen bis depressiven Zustand, ist in einem Sanatorium. Überhaupt sind die Orte, wo die Romane spielen, meistens Psychiatrien, Sanatorien. Wer ist da eingeliefert? Wer hat sich da freiwillig hinbegeben? Natürlich ein Schriftsteller. Ein Schriftsteller, immer vielleicht auch als Therapeut gedacht für die Gesellschaft. Und in diesem Fall, damit man das auch wirklich nicht beim tieferen Sinn nimmt, ist der Therapeut erstmal einer für Kleintiere. Dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass er irgendetwas Menschliches, Humanes regeln wollte. Dieses Setting ist aber, wie in fast allen anderen Fällen auch, sehr künstlich. Es könnte auch ein ganz anderes sein. Es könnte auch mit Stanislaw Lem irgendwo auf dem Mond spielen oder in der tiefen Vergangenheit, im alten Griechenland. Es ist eigentlich egal. Er baute Räume, die wurden dann durch einige Vorkommnisse, durch einige Personen, vor allen Dingen durch Spleens, also es sind ja immer weniger Personen als Träger von Spleens, umrissen. Und dann arbeitete er die Elemente so zusammen, bis sie ein komisches neues Ganzes ergeben. Keine Rückschlüsse auf Therapeuten möglich, keine Rückschlüsse auf die Gegenwart möglich. Das war ihm wichtig, sozusagen sich verselbstständigen Gebilde, die quasi nur einen sarkastischen Fernbezug zu der Realität heute haben. Aber dass sie einen sarkastischen Fernbezug haben, ist vielleicht schon wichtig. Er war doch schon ein großer Ablehner sozusagen dieser Gesellschaft, in der er gelebt hat, und hat auch einen relativ hohen Preis dafür bezahlt, weil er eben nicht wie ein Comedian oder auch wie Henscheid und Frankfurter Schule das irgendwie freundlich aufbereitet hat zum Lachen, sondern mit einem brutalen Ernst und einer unglaublichen Akribie diesem Spleen oder diesem Wahnsinn selber gefrönt hat. Und das macht ihn so eindrucksvoll.
Ein komischer Ernst. Wie kam es denn zu dieser eher pessimistischen, ablehnenden Haltung der Gesellschaft gegenüber?
Schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass das in der Zeit lag, dass wir auch nach dem Krieg versucht haben, uns über die Idee des Geistes, später die des Kollektivs, der Gesellschaft, irgendwie neu sozusagen als Ganzheit zu denken. Und er war halt Anti-Ideologe durch und durch. Man würde jetzt als Laienpsychologe sagen, zutiefst erschreckt von etwas, nicht mehr fähig sozusagen oder willens, eine Gemeinschaft zu denken, alles unter Verdacht zu stellen, was Gemeinschaftsgefühle weckt. Ich erlaube mir mal eine Spekulation, da er 1944 in Dresden geboren ist und für alle Dresdner, auch wenn sie zu jung waren, bewusste Erinnerungen an die Zerstörung Dresdens zu haben, trotzdem wie ein Menetekel für das Leben die völlige Zerstörung Dresdens 1945 im Körper sozusagen zu haben, ja, wie Volker Braun auch oder Friedrich Kittler und andere, die aus der Gegend, die aus Dresden kommen, wäre eine mögliche Erklärung für das Desaströse im Wortsinne seiner Prosa. Es gibt auch das Buch Der Desaster, aber jedes Buch, das er geschrieben hat, handelt quasi ausschließlich von Desastern. Aber um Desaster gut erzählen zu können, muss ich einen Kontext aufbauen, in dem es auch richtig krachen kann. Das war dann schon die filigrane Arbeit, die er auch getan hat. Er war ein Freund von Kronauer, die sich sehr gut verstanden haben, die aber eben diese Künstlichkeit positiv gezüchtet hat. Er war der destruktive Teil.
Vielleicht noch in aller Kürze, Sie hatten ihn noch kennengelernt. Haben Sie noch eine persönliche Erinnerung an Ingomar von Kieseritzky, die Sie mit uns teilen wollen?
Ja, bei zwei literarischen Veranstaltungen vor vielen Jahren habe ich ihn erlebt. Und da war eben auffallend, was ich eben schon angedeutet habe, dass er als Humorist erwartet wurde, aber durch seine Strenge, durch seinen Ernst im Vortrag, Sie haben es eben schon gehört, diese Erwartung bewusst nicht erfüllt hat, sondern sehr spröde wirkte.
Vielen Dank, Hubert Winkels. Wir würdigten den Autor Ingomar von Kieseritzky, der am 5. Mai, die Nachricht hat uns heute erreicht, im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Er war Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.